Wir hatten ja gestern das Thema über den Wegbruch und den Zerfall der westlichen christlichen Welt. Und heute kommen wir zu einem zweiten Teil, der jetzt eher unser persönliches Leben als Gläubige betrifft. Und zwar der antichristliche Geist und die Abwehr durch das Evangelium. Wir haben ja gestern gesehen, dass es ein riesiges Problem gibt, und zwar, dass dieser antichristliche Geist eigentlich durch diese Finsternismächte in der Transzendenz auf uns einwirkt und bestimmte Reaktionen hervorruft. Und die Bibel sagt, dass das auch die Folge hat, dass bei den Gläubigen durch diese Gesetzlosigkeit, die hier hervorgerufen wird, dass letztendlich die Liebe bei den Gläubigen erkaltet. Man könnte auch sagen, statt diesem Thema, diesem Titel, der Kampf in den Gedanken gegen die antichristliche Beeinflussung. Wir sind ja Menschen, wir leben nicht im Vakuum, im neutralen Raum, sondern wir haben das Problem, dass wir dauernd berieselt werden. Wir werden dauernd beeinflusst, ohne es zu merken. Und hier gibt es, ich sage es mal so, ein Problem, dass der Gläubige sich leider genauso wie der Mensch an alles gewöhnt. Und irgendwann ist man dann in dem Zustand, dass man das alles akzeptiert und sich nichts mehr dabei denkt. Ich möchte uns zuerst eine Bibelstelle lesen aus Lukas 21, Vers 29 bis 36. Wir haben ja 34, 35, 36 schon gelesen. Da sagt ihnen ein Gleichnis: Sät den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, sät, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles vergangen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jetzt kommt wieder der Satz mitten in dieser Entwicklung. Ich zeige gleich, warum das wichtig ist. Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit oder Sorgen des Lebens, die jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Und wir haben hier eines der größten Endzeitzeichen, nämlich die Bibel sagt, wenn du den Feigenbaum siehst, du siehst den Feigenbaum, also Israel, gleichzeitig sagt sie aber auch, wenn du die Bäume siehst. Dazu ein kurzer Einschub aus Richter, Kapitel 9, Vers 8. Ist die sogenannte Fabel Jotams. Und dort wird erklärt, was es mit den Bäumen auf sich hat und mit diesen ganzen Dingen. Die Fabel Jotams lautet ab Vers 8: Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben. Sie sprachen zum Ölbaum: Sei unser König. Aber der Ölbaum antwortete ihnen: Soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen und die Bäume zu beschirmen? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum: Komm du und sei König über uns. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen: Soll ich meine Süßigkeit lassen und meine gute Frucht und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Da sprachen die Bäume zum Weinstock: Komm du und sei unser König. Aber der Weinstock sprach zu ihnen: Soll ich meinen Most lassen, der Götter und Menschen erfreut, und hingehen, um die Bäume zu beschirmen? Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch: Komm du und sei König über uns. Der Dornbusch sprach zu den Bäumen: Wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben? So kommt und nehmt Zuflucht unter meinem Schatten. Wenn aber nicht, so soll Feuer ausgehen vom Dornbusch und die Zedern des Libanon verzehren. In der prophetischen Sprache der Heiligen Schrift sind die Bäume die Völker. Und man sieht hier jetzt ganz klar, hier wird eine dreifache Darstellung Israels, die dann in ihrer vierten grausamen Art endet, gezeigt. Einmal sehen wir den Ölbaum, das ist das Israel der Verheißungen, das ist das Israel, wo ursprünglich war, wo eigentlich die Patriarchen waren. Das Zweite, wo man sieht, ist Israel als der Feigenbaum, Israel mit der Landesverheißung. Das Dritte, was man sieht, der Weinstock, das ist Römer 9, 4, wo man sieht, dass Israel alle Verheißungen Gottes hat, absolut alle, auch die Kindschaft, alles. Und hier ist jetzt was Interessantes. Die Bibel sagt, Israel verwirft jedes Mal seine Berufung. Und dann am Schluss bringt es das Letzte hervor, den Dornbusch. Die Bibel sagt in 1. Mose 3, Vers 14, die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen und sie treibt die Dornen hervor. Der Dornbusch ist der Verfluchte. Und hier sieht man, Israel wird, obwohl es auserwählte Volk ist, obwohl wir Israel lieben und wir das alles sehen, es wird den Antichristen hervorbringen. Hier Dornbusch, es wird Zentrum des Antichristlichen sein. Und er sagt auch dann ausdrücklich, wollt ihr mich wirklich zum König über euch salben? Der Gesalbte ist der Messias. In dem Fall der falsche Messias, der Antichristus. Und die Bibel sagt hier, das ist ein ganz wichtiger Punkt, alle Bäume, die ganze Welt, sind wir bei Offenbarung 13. Das ist ja das Umfeld von unserem Text. Das heißt, wenn ich den Feigenbaum sehe und ich sehe die Bäume, dann geht es in die entscheidende Phase. Dann sagt der Jesus, jetzt ist es nahe. Das heißt, es geht in den Endkampf. Und er sagt hier jetzt ausdrücklich, ich habe es drum im Zusammenhang gelesen, am Schluss, jetzt müsst ihr, haben wir gestern gesehen, in besonderer Weise auf euch selber aufpassen. Ihr müsst wacher beten, ihr müsst euch selber schützen. Ihr müsst geistlich die richtige Haltung einnehmen. Und in 2. Petrus 3, und hier haben wir einen entscheidenden Punkt ab Vers 1, da zeigt die Bibel etwas. Das ist ja die gesamte Endzeitabhandlung. Sie sagt uns hier, es geht in Vers 1 um unsere lautere Gesinnung. Nochmals, dass wir uns richtig verstehen. Der antichristliche Geist wirkt auf meine Gesinnung ein, auf meine Einstellung, auf meine Herzensstellung, auf das, was mich umtreibt. Und er sagt hier, dass wir einfach dem Wort Gottes gedenken sollen in Vers 2 und dann im 3. Vers. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Und dann erklärt er ja alles bis hin dazu, dass er sagt, Gott gibt uns Raum zur Buße. Aber hier sagt er etwas Entscheidendes. Er sagt, die Menschen, und das ist leider bei den Gläubigen genauso, und er nennt hier ja eine Gruppe von Gläubigen, die die Wiederkunft nicht erwartet. Er sagt, sie wandeln nach ihren eigenen Lüsten. Jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Diese Gesetzlosigkeit, die durch den antichristlichen Geist in der Endzeit, durch die Medien, durch diese Dinge geschaffen wird, die hat ein zentrales Ziel, und zwar, sie will, dass bei uns die Lüste aktiviert werden. Wisst ihr, wenn ich heute viele Leute will oder Erfolg haben will im Reich Gottes, dann muss ich ihnen eine Form, Neudeutsch, man sagt Event, verkündigen. Ich muss ihnen Erlebnisse verkündigen. Aber wenn ich jetzt da vorne hinstehe und sage, das Hauptziel des Evangeliums ist, dass du dich verleugnest, dass du deinen Hobbykeller abbrichst, dass du dich nicht mehr um deine Wohlstandsdinge wie Haus, Auto und ähnliche Dinge drehst, sondern dass du dich hingibst und wenn es zum Zerbruch geht, wenn ich das predige, was glaubt ihr, was dann passiert? Dann verliere ich einen Großteil von den Gläubigen. Das sind aber die Gläubigen, die, ich sage es mal so, der Schwabe ist ja derb, bei uns auf der Alp sagt man Wohlfort. Das heißt, zu Deutsch ist es gerade recht, wenn sie weg sind. Wisst ihr, mit diesen Leuten wirst du den Endzeitkrieg nicht gewinnen. Ich sage es mal ganz hart. Leute, die vom antichristlichen Geist so verseucht sind, dass sie die Grundlinie des Evangeliums nicht mehr verstehen, und nicht mehr verstehe, dass die Selbstverleugnung und die Hingabe an den Herr Jesus das Zentrum ist der Erlösung, mit denen wirst du nichts anfangen können in der Endzeit. Die werden umkippen beim geringsten Druck. Und darum ist es so wichtig, heute vorbereitet zu sein. In Lukas 17, und ich denke, hier haben wir einen zentralen Punkt, da erklärt der Herr uns etwas. Ab Vers 20 beginnt es schon und es geht ums Reich Gottes. Er sagt, wir sollen denen nicht nachlaufen, sollen auch keine Endzeittheorien haben, denn die Wiederkunft wird sein wie ein Blitz, der vom Himmel erstrahlt. Und jetzt erklärt er eigentlich etwas, und das ist eigentlich erschütternd, das ist Endzeitzeichen. Und man könnte denken bei den Gläubigen, ja, ist das schlimm, ist das gefährlich? Jein, es ist gefährlich und doch nicht gefährlich. Die Bibel sagt, sie aßen und redet von den Tagen Noahs. Wir wissen ja, Noah hat über 100 Jahre hier gebaut, gepredigt, und dann ging er in die Arche und dann kam das Gericht. Das heißt, hier ganz klar, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und alle vernichtete. Das heißt nicht, dass Heiraten schlecht ist. Das heißt nicht, dass Essen, Trinken schlecht ist. Sondern wenn das der Normalfall ist, wo man sich drum dreht, dann wird es schwierig. Wisst ihr, darf ich mal ganz deutlich werden? Es muss auch nicht jeder verheiratet sein. Die Ehe ist zwar die Ordnung Gottes, aber Gott hat Leute, die von der Berufung her die Gnadengabe haben, nicht zu heiraten. Wisst ihr, und wenn man sich nur noch um diese Dinge dreht, darf ich euch ein Beispiel bringen. Meine Brüder, ich habe Leute auch in Albstadt, die würden mir jetzt wahrscheinlich wieder irgendetwas, mindestens verbal, nachwerfen, wenn ich sage, aber ich sage es wieder. Weil, guckt her, wir haben ein Problem. Wir gehen zu einem Dienst in der Schweiz, und das ist eine relativ harte Sache. Da muss man früh aufstehen, da muss man singen, ich muss predigen. Dann habe ich beim Chor, wenn es dumm geht, vielleicht 10 Leute. Parallel dazu, nicht lange später, ist eine große Hochzeit. Teilweise von Leuten, die sich gar nicht zur Gemeinde halten, die gingen einmal früher in die Gemeinde, zumindest eine dieser, das Mädchen, ist dann gekommen, hat gefragt, ob sie den Saal kriegt, dann kommen unsere Leute, eigentlich sag's mal hart, ist nicht Kern der Gemeinde. Und dann sehe ich plötzlich beim Chor, im Gegensatz zu meinen paar Menschen, die hier beim geistlichen Kampf vorne in der Front stehen, habe ich 30, 40 Leute. Ich glaube, es waren 32, weiß nicht mehr genau, hab's gezählt. Versteht ihr, was ich meine? Ist es schlimm? Oh, die Brüder sagen, warum regst du dich auf? Ja, wenn ich mich da nicht aufrege, wann dann? Wisst ihr, das ist genau der Unterschied, wo der antichristliche Geist, meine Lüste, das, was die Leute gefällt, im schönen Anzug, im langen Kleid, da vorne zu stehen und zu singen und einfach, das ist doch menschlich, nett, freundlich, schön. Und Sandri Spockel hat der Dienst. Aber nur die erste Gruppe wird überleben, ist euch das klar? Ich sag's mal so hart. Und das ist dieser Kampf des antichristlichen Geistes, der dem Gläubigen dauernd die Lüste anheizt und ihn dauernd auf diese Schiene setzt, statt dessen, dass er ihn zum geistlichen Kampf führt. Das wird der antichristliche Geist nie tun. Er ist ja antichristlich. Der Heilige Geist wird mich zum Kampf führen, aber nie der antichristliche Geist. Es ist natürlich jetzt so, die Bibel geht dann weiter, und jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Sie sagt, und am Tage Lots wird es auch so sein. Nicht nur zur Zeit Noahs, auch zur Zeit Lots. Und sie sagt, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Ist euch klar, ich habe Geschwister, mit denen kann ich mich, wenn ich mit ihnen zusammensetze, besser über Gartenmöbel unterhalten als über geistliche Dinge. Könnt ihr das? Darf ich was ganz deutlich sagen, was ich glaube? Dass die Masse ist. Das Problem. Hier, das ist alles nicht schlimm, das ist alles normal. Aber jetzt sagt er, das ging genauso lang, bis Feuer und Schwefel von der Himmelsgegend kam und alles vernichtet hat. Und jetzt sagt er, gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Und jetzt sagt er was ganz Einfaches. Jetzt sagt er, für die wahren Gläubigen, die dem Herrn Jesus dienen wollen, die ihn erwartet, die wirklich geistlich vorwärts geht, sagt er was ganz einfach: Gedenke an Lots Frau. Und er sagt, er wäre sein Leben, und da steht im Griechischen Psyche. Psyche ist auch das natürliche Leben. Also es kann auch Sterben bedeuten, aber zuerst einmal bedeutet es Seelenleben. Das heißt, wer sein Seelenleben, seine eigenen Vorstellungen retten will, der wird sie verlieren. Wer das aber preisgibt, der wird geistlich Leben erhalten. Und er sagt es ganz klar, dann wird die Wiederkunft kommen, der eine wird im Bett sein, der andere wird arbeiten, also weltweit zum gleichen Zeitpunkt, die eine schlafen, die andere sind da. Aber ist jetzt ein zentraler Punkt, was war denn mit Lots Frau? Ich rede mal hier mit Bibelkundigen. Bei Lots Frau war es doch eindeutig, der Befehl, geh aus Sodom und Gomorra. Und der Befehl war praktisch nicht zurückzublicken, sondern vorwärts zu gehen. Was ist ihr passiert? Die anderen sind gegangen. Was passiert ihr? Sie dreht plötzlich um. Sie bleibt stehen. Sie wird gestoppt und dreht sich um und guckt zurück. Warum? Weil ihr Herz in Sodom war. Ihr Herz war nicht in der Nachfolge. Ihr Herz war nicht dort, wo der Herr sie haben wollte, sondern ihr Herz war in Sodom. Sie ist zur Salzsäule erstarrt. Und jetzt sagt der Jesus, sie dieser Frau gedenkt. Wisst ihr, man kann alles verharmlosen. Solche Stellen sind nicht harmlos, die sind erschütternd. Wenn der Jesus sagt, denk an Lots Frau, pass auf, dass dein Herz, deine Gesinnung, da wo der antichristliche Geist drauf einwirkt, was er Verderber will, dass das sauber ist und dass du nicht nach Sodom zurückschielst. Es ist natürlich so, wie soll ich das nennen? Der Mensch ist dynamisch. Der Mensch ist organisch. Und jeder, der Stoffwechsel kennt, der weiß, dass sich das dauernd erneuert. Jetzt kommt halt das Problem, die Bibel vergleicht das geistliche Leben mit dem irdischen Leben. Und wenn jetzt, und das ist ein ganz zentraler Punkt, meine Gesinnung im richtigen Zustand ist, dann ist das kein fester, kein statischer. Das ist kein Zustand, den habe ich jetzt in der Tasche, wie ich jetzt in dem Fall den Schlüssel in der Tasche habe. Sondern das ist ein Zustand, der dauernd erneuert werden muss. Und jetzt sagt Paulus in Römer 12, das sind für mich mit die größten Verse der gesamten Heiligen Schrift über Nachfolge. Ich ermahne euch, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Und für ermahne gibt es zwei Worte im Griechischen. Parakaleo, das meint, para ist auf die Seite und kaleo heißt rufen. Er ist zusammengesetzt. Das heißt, ich nehme jemand auf die Seite und rede ihm gut zu. Das ist das sanfte Ermahnen. Das zweite, das ist das andere Ermahnen. Das heißt, nuteteo, nus ist die Gesinnung. Das heißt, dass ich jemand ins Gewisse rede. Das ist das Harte. Das ist hier nicht gemeint. Er nimmt die Gläubigen beiseite und redet ihnen gut zu und sagt, ihr Brüder, ich ermahne euch, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also er sagt, Hingabe des Körpers, wisst ihr, was heißt? Der Körper ist immer das, was mein Hirn und meine Seele beschließen. Der Körper ist immer ausführendes Organ, damit sagt er alles. Wenn er sagt Körper, meint er alles, das, was wirklich passiert. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, Weltlauf heißt Zeitgeist, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist so einfach, dass ein Kind es verstehen kann. Er sagt hier ganz klar, du musst dich hingeben. Und ein Teil dieser Hingabe ist, dass du dauernd deine Gesinnung erneuern lässt. Das macht der Herr, darum ist es passiv. Und zwar, dass du verwandelt wirst in deinem Wesen. Wisst ihr, was das heißt? Das ist der Grund für die stille Zeit. Ich brauche dauernd die Wirkung des Heiligen Geistes, so wie es in Hebräer 4, Vers 12 steht, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist. Ich brauche dauernd die Hilfe Jesu Christi, dass der Herr Jesus meine Gesinnung verwandelt und ausrichtet auf die geistlichen Dinge. Wenn ich mir das letztendlich nicht gefallen lasse, ist passiv. Wisst ihr, was dann passiert? Ich habe einen Kampf auf Leben und Tod mit der Pfingstbewegung gehabt. Und wenn ich etwas erlebt habe mit diesen teilweise wirklich schlimmen Kräften, dann habe ich etwas gelernt, sobald ich geistlich nicht aktiv selber vorgehe, sondern passiv bin, verliere ich. sie rollet mich auf, sie werfet mich um. Immer das Gleiche. Sobald ich passiv bin, geistlich, schmeißt sie mich um. Und hier sagt er ganz klar, du musst dauernd deine Gesinnung erneuern lassen. Und zwar, du darfst nicht denken wie dieser Weltlauf, wie der Zeitgeist, wie diese Dämonen, wie diese Finsternismächte, was sie den Leuten einredet. Sondern du musst letztendlich hingehen und dich als ganz Opfer auf den Altar legen und dauernd vor Gott deine Gesinnung erneuern, dass du dauernd so denkst, wie er denkt. Das ist der Grund für die stille Zeit. Wisst ihr, ich weiß nicht, habe ich die Bibel 50 oder wie oft mal durchgelesen. Ich habe keine Ahnung. Das Neue Testament wahrscheinlich wesentlich mehr noch. Ich habe keine Ahnung. Das ist egal. Ich muss sie, bis ich in die Ewigkeit gehe, dauernd, ununterbrochen durchlesen, dass sie auf mich wirkt. Warum? Dass Römer 12 geschieht, dass meine Gesinnung verwandelt wird. Weil 1. Johannes 2 erklärt nochmals, wie das läuft mit diesem Zeitgeist. Wir dürfen das einfach nicht verharmlosen. Man kann einfach nicht so tun, als wären wir ein Stück von dieser Welt. Wir haben gestern gesehen, wir gehören zu der himmlischen Welt. 1. Johannes 2, Vers 15 sagt, habt nicht lieb die Welt. Und es gibt für Liebe zwei Worte im Griechischen. Einmal Agape, da kommt das Agapao her, das Liebhaben, das steht hier. Und das zweite ist Phileo, das heißt seelisch Liebhaben. Und hier sagt er überhaupt nicht, dass du die Welt seelisch nicht liebhaben sollst. Und das ist was völlig anderes, was er hier meint. Er meint, habe die Welt nicht lieb mit Agapao. Und Agape bedeutet für jemand das Beste zu suchen. Das heißt zu Deutsch, suche nicht der Welt Bestes. Kümmere dich nicht um sie. Die Bibel sagt an anderer Stelle, suche der Stadt Bestes und bete für sie. Das ist was ganz anderes. Aber er sagt hier nicht, du sollst dich nicht praktisch der Welt andiene, dass du dich um die Dinge dieser Welt kümmerst und versuchst, die Welt zu verbessern. Diese Welt fährt ins Verderben, das ist keine Frage. Er sagt, du sollst auch nicht dich um das kümmern, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, das heißt, sich um sie kümmert, so ist die Liebe, da steht auch wieder Agape, des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, und jetzt erklärt er das, erklärt er die Kräfte, diese antichristliche Kräfte, die der antichristliche Geist auf uns einwirken lässt, um letztendlich uns zu manipulieren. Er sagt hier, alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Und da steht bei Leben Bios. Das heißt, der Hochmut des biologischen Lebens. Wisst ihr, wie es heißt? Das ist, wenn die Frau vorm Spiegel steht und sagt, ich bin schön. Das ist der Mann, wenn er den Gehaltsauszug rauszieht und sagt, ich habe einen super Job, ich bin reich. Das ist hier gemeint, nichts anderes. Er sagt wieder, das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht in ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Jetzt haben wir hier was ganz, ganz klipp und klares. Er sagt hier, im Endeffekt, ich darf die Welt nicht lieb haben. Wir haben ja in 2. Thessalonicher 2, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ab Vers 3, der große Abfall. Und dort zum Beispiel wird die Augenlust und diese Dinge werden unter anderem auf eine fromme Art angesprochen, indem dort gesagt wird, der falsche Prophet spricht der Antichrist, diese ganzen Kräfte werden falsche Zeichen und Wunder tun. Geschwister, das Evangelium läuft nicht über das Auge. Sonst Evangelium läuft übers Ohr. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und in dem Moment, wie ich in die Bibel hineinblicke, beginnt Gott geistlich auf mein Herz einzuwirken. Das ist was ganz anderes. Wir dürfen uns nicht von den äußeren Eindrücken ablenken lassen, auch nicht geistlich. Ach, ist der lieb. Guck mal, wie der lieb guckt. So ein lieber Bruder. Ich muss sagen, ist mir völlig egal, ob der lieb guckt. Ich will sehen, ob er geistlich sauber ist. Ist euch klar, dass die Verführer die liebsten Leute sind? Habt ihr das nicht gewusst? Entschuldigung, kennt ihr keine Zeugen Jehovas? Ich habe viele Kunden gehabt, auch Zeuge Jehovas, Moslems, ich habe alles gehabt. Die Zeuge Jehovas war vom weltlich Anständigen her die anständigsten Leute. Mit weitestem Abstand, freundlich, zuvorkommend, das sagt doch gar nichts. Mir ist ein klarstehender Gläubiger, der vielleicht einmal knurrig ist, lieber als jemand, der vor Süßlichkeit fast sich auflöst. Ich habe genügend Gläubige kennengelernt, die so süß waren, wenn es hart auf hart geht, haben sie die Kralle ausgepackt. Das ist keine Theorie, das ist Praxis. Und jetzt geht es eben um diese Lüste, die angesprochen werden. Und im Psalm 101, Vers 3 wird die Augenlust erklärt. Und die Augenlust spielt eine riesige Rolle in der Heiligen Schrift. Er sagt hier der Text, ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen. Wisst ihr, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich muss einfach gucken mit meinen Augen, was sehe ich mir an. Das ist völlig egal, ob das eine Zeitung ist, ob das irgendwas Optisches ist, ein Fernseher, oder ob das ein Computer ist. Wisst ihr, ich bin inzwischen nicht mehr so naiv, dass ich mich hier blöffen lasse. Ich sage, Entschuldigung, darf ich es mal ganz deutlich sagen, dass jeder versteht, was ich meine. Jeder, der einen Computer daheim hat mit Internetzugang, hat einen Fernseher. Sind wir mal einig? Ja. Wisst ihr, da brauchen wir doch gar nicht um den Brei rumreden. Das ist heute so ein teuflisches Instrument, auch mit den Smartphones bei den Kindern. Die haben das alles in der Tasche und du kannst als Eltern das in der Regel nicht kontrollieren, was die tun. Und dieser antichristliche Geist will die Kinder zersetzen, nicht nur von den Lehrern her, das ist sowieso ein Drama, von den Bildungsplänen, von dem allem her, sondern gleichzeitig auf einer zweiten Schiene manipuliert er sie mit diesen Medien. Auch die frommen Kinder, ist euch das klar? Wenn ich dann mit den Gläubigen rede und sage, ja, warum kriegt der jetzt so ein Smartphone in dem zarten Alter mit 7, 8 Jahren? Sonst ist er ein Außenseiter in der Schule. Jetzt kommt so langsam, kommen wir zum Zentralen. Die Bibel sagt klipp und klar, nichts Schändliches vor die Augen stellen. Wisst ihr, auch keine Zeitung, egal was es ist, wenn was schändlich ist oder unmoralisch, und schändlich ist nicht nur unmoralisch, schändlich kann auch anderes sein, wo man einfach jede Form, wo man merkt, dass ein geistlich angreift, aus und hinweg tut. Und wenn das jemand nicht kann, dann kriegt er ein Problem. Dann muss er notfalls radikal vorgehen und eben zum Herrn schreien, dass das Gekreuzigtsein mit Christus so wirkt, dass er die Kraft hat, das zu beenden. Das Zweite, was die Bibel sagt, ist die Fleischeslust. Wisst ihr, die Fleischeslust hat mit Stolz, mit Hochmut, mit eigener Ehre und auch in der frommen Welt mit dem allem zu tun. Paulus sagt im Galater 5, ich sage euch, wandelt im Geist, das steht im Präsens aktiv, das heißt dann einfach, wandeln dauernd im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist wieder Präsens aktiv, das heißt, dann werdet ihr nicht dauernd in diesen Dingen leben. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass er nicht tut, was er wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und dann erklärt er ja ganz klar, was ist Fleisch und was ist Geist. Diese zwei große Kataloge. Auch typisch, dass der Fleischeskatalog viel ausführlicher und schlimmer ist wie der Geisteskatalog. Jetzt haben wir hier ein Problem. Und zwar in dem Galater 5, fängt schon ab 14 an, sagt er, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Das hat mit zwischenmenschlichen Beziehungen mit alles zu tun. Die Fleischeslust meint ganz einfach, alles, was mein Fleisch will, mein Ego, mein alter Adam, im Gegensatz zum Geist, im Gegensatz zum neuen Menschen, zum Gegensatz zu dem, was der Heilige Geist will. Wisst ihr, da gehört die ganze Unmoral zu, Pornografie, da gehört aber auch alles Seelische dazu, Ehe ohne Trauschein, abartige Sexualität. Wisst ihr, da gehört das alles dazu. Und sag doch heute zu jemand, der in die frommen Kreise geht, ich habe das schon gemacht, dann erklärt man mich für verrückt, kommt ein junger Bruder um 20 Uhr in die Bibelstunde und hat eine junge Schwester dabei. Beide ledig, allein. Dann sage ich, geht nicht. Wie? Dann sage ich, du fährst mit der um 22 Uhr allein bei Nacht heim. Ich misstraue dir nicht. Aber die Welt sieht dich. Was denkst du, was sie denkt? Die denkt genau das, was sie tut, tust du auch. Wenn du ein Zeugnis sein willst, nimmst du einen Dritten mit oder es geht nicht. Da kann man dann streiten, ab welchem Alter man das erwähnen soll. Gell? Ich meine jetzt hohes Alter. Aber hier ist einfach eine gewisse Normalität. Wisst ihr, und ich sage es jetzt einmal ungeschützt, bei diesen Dingen darf man nicht aufs Fleisch gehen. Es ist doch schön, wenn ich hier jemanden dabei habe, mit dem ich reden kann. Im Zweifel musst du allein fahren. Zu mir kam meine Schwester, und ich bin bestimmt auf dem Sektor, war ich völlig unanfällig immer. Ich gehe hin und gehe zur anderen Gemeinde, predige Samstagabend, dann fragt die Schwester, weil meine Frau zu Hause ist bei den Kindern, dann fragt die Schwester, kann ich mit dir in Schwarzwald? Sag ich, nein. Das ist ganz einfach. Du kannst mit, wenn du einen Dritten suchst. Du bringst einen Dritten mit und wir fahren. Du bringst keinen Dritten mit, wir fahren nicht. Und wenn diese Dinge, damals Fleisch blockiert, wenn das die Gläubigen nicht tun, dann gewöhnen sie sich dran, dass diese ungeistlichen Dinge, diese fleischlichen Dinge normal sind. Und dann fängt der antichristliche Geist über diese verlorene Schlacht an, mich zu prägen. Wisst ihr, es geht darum, dass dieser Geist mich prägt. Der gewöhnt mich, da ist doch nicht so schlimm. Und dann sagt der Hochmut des Lebens. Wisst ihr, dann kommen wir zu dem, wo Jakobus 1 sagt, das geteilte Herz, Lauheit, Hochmut, Ausbildung, Titel, Job, Karriere, Karriere der Kinder. Ich habe festgestellt, dass die Gläubigen oft viel schlimmer sind, wenn es um die Kinder geht, wie bei ihrem eigenen Leben. Dann werden Kinder geplagt, die nicht die Intelligenz haben, letztendlich bestimmte Ausbildungen zu machen. Sie werden so lange gequält, Tag und Nacht, bis sie den Abschluss bekommen. Und wenn es dann nur mit 4,4 ist, dass sie durchkommen. Katastrophe. Und hier muss man einfach sehen, die Bibel sagt eindeutig, das ist der Hochmut dieses Lebens. Geschwister, lasst einfach mal von der Theorie zur Praxis gehen. Wenn du nicht bereit bist, notfalls aus deinem Job rauszufliegen, wenn hier Okkultes oder Ungeistliches läuft oder du Lüger und Stehler musst und Betrüger musst, wenn du nicht bereit bist, dann deinen Job wegzuwerfen, dann ist dein geistliches Leben keinen Pfifferling wert. Ist euch das klar? Ich hatte Situationen in meinem Leben auf der Bank und Bank ist kein Kindergarten, das darf dir glauben. Da ging es so weit, dass ich wusste, wenn jetzt der andere Mann mit seinen Schulungen noch einen Schritt weiter in diese Richtung geht, dann muss ich kündigen. Ich habe es gewusst. Ich muss gehen. Ich habe mich teilweise geweigert, Dinge zu tun, wo ich heute, sagen mir meine Kollegen, dafür rausfliegen würde. Ich bin zum Glück inzwischen im Ruhestand. Aber sie sagen mir, heute könntest du das nicht mehr tun. Wisst ihr, das Problem ist einfach, der Hochmut dieses Lebens. Da musst du dich halt zu den Niedrigen halten. Wir haben genau der gleiche Hochmut, wie es im bürgerlichen Preußentum war, die soziale Stellung spielt eine entscheidende Rolle. Du durftest zum Beispiel, nur wenn du einen Adel hattest, im Militär bestimmte Dinge tun. Im Reich Gottes, in dem Heer des Krieges, des geistlichen Krieges, da spielt es keine Rolle, ob du adelig bist. Da spielt es nur eine Rolle, ob du geistlich bist. Da spielt es keinerlei Rolle, was du für einen Beruf hast. Keinerlei Rolle, was du für eine Ausbildung hast. Keinerlei Rolle, was du für ein IQ hast, sondern es ist nur die Frage, ob du ein brennendes Herz für den Jesus hast und ob du das tust, was er dir sagt, ob du deine Berufung auslebst, weil die passt zu deiner Intelligenz, die passt zu deinem Charakter, die hat der Herr maßgeschneidert für jeden von uns gemacht. Und wenn ich von dem abweiche, dann gehe ich in den Hochmut des Lebens, von dem hier die Bibel warnt. Und wer wird alles tun, dass das letztendlich bei mir geschieht? Der antichristliche Geist, der immer stärker wird in der Endzeit, der war immer da, aber der wird immer stärker in der Endzeit, der uns hier auf das hin drehen will. Und das Nächste, was unser Text sagt, die Weltliebe. 1. Petrus 2, Vers 11. Ich denke, man muss sich das einfach einmal vergegenwärtigen. Geliebte, ich ermahne euch, da steht wieder Parakaleo, auf die Seite nehmen, sanft. Euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden oder Lüsten, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden. Das ist ein zentraler Punkt. Das heißt, ich bin ein Fremdling auf dieser Erde. Die Welt hat mir nichts zu sagen. Entschuldigung, ist nicht mein Metier. Und sobald du beginnst, die Welt lieb zu haben, mit ihren Besonderheiten, kriegst du ein Problem. Wenn einmal die Dampfwalze über ein Volk drüber geht, die Dampfwalze des Gerichtes Gottes, wenn einmal wirklich so hart wird, wie es zum Beispiel die preußische Junker erlebt haben, dass sie fliehen müssen vor der Roten Armee und nur noch auf einem Eselskarre oder auf einem Leiterwagen ihr bisschen mitnehmen können, die ein riesen Vermögen hattet. Wenn das einmal alles zusammenbricht, wirst du dann immer noch sagen, Herr Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen, ich preise dich. Ist dann immer nur der Herr Jesus der Herr oder ist der nur dein Herr, wenn es dir gut geht? Ist das nicht Weltliebe? Der Jesus ist nur mein Herr, wenn es mir gut geht. Und der antichristliche Geist, ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt, die Alte, ihr müsst es wissen. Der antichristliche Geist hat in den letzten Jahren die christliche Gemeinde systematisch unterwandert, hat sie auf diese Schiene des Wohlergehens gesetzt. Die Herrnhuter Missionare, ich weiß, wo Herrnhut heute steht, aber die ursprüngliche Herrnhuter Missionare, es waren blühende junge Männer. Die haben sich als Sklaven verkaufen lassen, zum Beispiel an die Elfenbeinküste, wo sie genau wussten, in diesem Klima überlebten Weißer nicht länger wie 4 Jahre, hat man teilweise gesagt. Sie ließen sich als Sklaven verkaufen, um die andere Sklaven zu missionieren. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber es zeigt nur ein bisschen auf, wo der Unterschied ist. Jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Wer entscheidet, wie ich gesinnt sein soll? Wer entscheidet, was ich tun soll? Er. Jetzt kommt das wieder, Römer 12. Gebt euch ihm hin als Ganzopfer und lasst euch von ihm erneuern, dass er euer Denken so ausrichtet, dass ihr genau so gesinnt seid, wie er will. Wir leben immer dahin. Aber ich muss stoppen. Ich muss wirklich einen Stopp machen vor ihm und sage, Herr, wie ist es? Erneuere mich, dass ich so ausgerichtet bin, wie du willst. Sonst wird mich der antichristliche Geist langsam aber sicher auffressen. Und siehst du halt, die Gläubigen sind aus der Randumband. Wie kann man eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes erstreben? Wisst ihr, was das heißt? Ich muss die Interesse des Staates vertreten, mit aller Konsequenz. Da bin ich doch lieber ein verachteter Mann, der die Minimallösung macht. Wir haben sie schon verspottet wegen unserer Rechtsform von der Gemeinde, aber die ist so, dass sie von staatlicher Seite nicht angegangen werden kann. Es kann uns niemand angreifen. Außer in der Verfolgung, da ist ja egal. Aber wir sind vollkommen autonom. Und dann kommt halt der Einfluss dieser Welt. Auch in der Evangelisation. Wisst ihr, auch in der Evangelisation heiliget letztendlich der Zweck, nicht die Mittel. Ich rede jetzt von der Emerging Church. Das heißt, Emerging Church ist einfach, ich passe mich dieser Welt an und werde einer der ihrer, um sie zu evangelisieren. Wisst ihr, was die Welt mit euch macht? Die lacht euch aus. Habe ich festgestellt. Wenn ich hinstehe und knallhart sage, nein, und das Evangelium in Klarheit denen zeige, geschieht 100-mal mehr Achtung, als wenn ich mich ihnen erbiete. Fakt. Ich möchte es nur als Stichpunkte nennen. Gell? Das sind so Dinge, wo man letztendlich keinen Kompromiss machen darf. Und dann sagt die Bibel 2. Korinther 6, Vers 11, das ist Absonderung. Ein typisches Beispiel des antichristlichen Geistes, wie er wirkt, ist, dass er versucht, jede Form der Absonderung zu zerstören. Und da sagt die Bibel im Korintherbrief, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Und dann erklärt er das. Er sagt, Christus und Belial geht nicht, Gläubige und Ungläubige gehen nicht, der Tempel Gottes geht nicht mit Götzenbildern. Und da steht im Grundtext, steht der Konstruktion, die meint Ehe und Lehrgemeinschaft. Wisst ihr, das ist doch klar. Ich muss unseren jungen Leuten sagen, du kannst keinen Ungläubiger heiraten. Er kennt das ja, dann bekehrt er sich ganz schnell. Kennt er das? Kurz vor der Hochzeit. Ich kenne nicht einen Fall, wo die Bekehrung echt war. Eine Schwester, eine Nichtschwester, so muss ich sagen, hat einmal zu uns gesagt, wenn ich gewusst hätte, was das heißt, hätte ich es nicht getan. Die hat es gar nicht getan. Ist nie wieder geboren gewesen. Hat ihren Mann das Leben zur Hölle gemacht hier auf Erde, der dem Herr Jesus dienen wollte. Wisst ihr, und da sagt die Bibel ganz klar, du musst dich absondern. Lieber bleibst ledig, als dass du den Ungläubigen heiratest. Was anders, wenn ich schon verheiratet bin, zum Glauben komme. Und zum Beispiel der andere Ehepartner ist nicht gläubig, dann gilt 1. Petrus 3, Vers 1, ich muss ihn gewinnen mit geistlichen Mitteln für den Herr Jesus. Das ist was anderes. Aber hier sagt sie klipp und klar, wenn die Sache noch nicht abgehakt ist, keine Heirat. Und das Zweite, was hier gemeint ist, ist Arbeitsgemeinschaft. Ich darf nicht mit den Ungläubigen zusammenarbeiten. Ich kann doch nicht in Kreisen zusammenarbeiten, wo ich ganz klar weiß, das sind nicht wiedergeborene Leute und kann dann Reich Gottes spielen wie ein Theater. Ich glaube auch nicht, dass jeder Gläubige mit 18 bekehrt ist. Glaube ich bei weitem nicht. Das ist die Gefahr der gläubigen Kinder. Die werden zwangsbekehrt. Ich kann euch ganze Gruppe zeigen und Abläufe, wo die zwangsbekehrt werden. Wenn die 18 sind, erwarten wir, dass sie sich bekehren. Wirklich bekehren. Aber warum sollte er sie mit 18 bekehren? Vielleicht geht es erst, dass er sie mit 50 bekehrt. Wissen Sie, diese ganze Schema, die Schematas, diese ganze Abläufe, dies, was in unserem frommen Kopf drin ist, die müsst raus. Wisst ihr, lieber lasse ich meine Kinder 10 Jahre laufen und dafür bekehren sie sich echt, als dass ich sie fromm anmale. Und dann am Schluss kommt es raus. Es gehört alles zu diesen Kompromissen. Gell, und dann die Zusammenarbeit. Ich kann nicht mit der Hure Babylon zusammenarbeiten. Und Hure Babylon ist alle abgefallene Christenheit. Das geht nicht. Ach, da kommen die evangelikale Leute auch schon verführt und sagen, oh, nimm doch die Einheitsübersetzung. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt gelandet? Muss ich jetzt eine katholische Einheitsübersetzung nehmen als Evangelikaler? Muss ich von der Gruppe, die das Wort Gottes völlig verwirft und sagt, die Tradition ist gleichbedeutend, muss ich mit der ihre Bibel nehmen, die in 1. Korinther 12, Vers 13 sagt, dass ich durch die Taufe in den Leib Christi eingefügt werde? Also durch die Wirkung des Geistes in der Taufe, Sakramentalismus, muss ich das? Nö. Wisst ihr, Absonderung heißt, Finger weg. Und dann kommt der Synkretismus. Ich möchte es nochmals betonen, solange wir es noch öffentlich sagen darf. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt der Herr Jesus. Jede Religion, wo der Weg in die Ewigkeit und in der Rettung nicht über der Herr Jesus geht, ist vom Teufel. Ja. Jede. Es gibt überhaupt keine. Auch die christliche. Wisst ihr? Da gehört die Taufwiedergeburtslehre dazu, da gehören andere Dinge dazu, wo man einfach sagt, ja, eine Schwester sagte mal, ich bin hineingewachsen. Entschuldigung, ist noch keiner hineingewachsen, ist nur jeder hineingeboren, aber hineingewachsen ist noch keiner. Und da müssen wir bei unseren Kindern ganz, ganz kritisch sein. Ich bin ganz kritisch, wenn sich Kinder von uns taufen lassen wollen. Da bin ich kritischer wie bei allem anderen. Aber da werde ich relativ hart. Wir haben auch verweigert, haben gesagt, nö, wir taufen dich nicht. Wir halten dich nicht für klar. Ja, und dann kommt die ganze Dinge, Schöpfung. Europa ist natürlich mit der Seuche Herd, wo diese Dinge alle zerstört. Wenn du heute sagst, die Erde ist in 6 Tagen geschaffen worden, wirst du für einen Hinterwäldler erklärt. Die ist aber in 6 Tagen auch 24 Stunden erschaffen, sagt die Bibel eindeutig. Ist überhaupt kein Problem, geistlich. Und dann halt die Rolle der Frauen. Warum glaubt ihr, warum Gender Mainstreaming kommt? Die Bibel sagt doch klipp und klar, einer Frau gestatte ich das Lehren nicht. Das sagt unter anderem auch, weil die Eva zuerst verführt wurde. Wisst ihr, darf ich euch ein Beispiel zeigen? Eine Schwester aus dem Katholizismus bekehrt sich glasklar. Heiratet einen Mann, der auch glasklar bekehrt war, und der kriegt ein Kind. Und die ist katholisch. Die Familie, drumherum, die Eltern, Großeltern, alle. Und plötzlich passiert es, dass diese junge Frau in größte Gewissensnöte kommt, weil ihre Familie sie so unter Druck setzt, du musst das Kind taufen lassen, sonst geht es verloren, wenn es krank wird. Völliger Unsinn. Der Jesus sagt zu den Kindern, die unmündig sind, ihre ist das Himmelreich, da passt gar nichts. Und dann gingen viele, also sogar vielleicht jetzt nicht viele, sondern wichtige, entscheidende Schwestern, gingen hin und haben sich dieser armen Seele von Schwester angenommen. Und haben ihr einen wunderbaren Rat gegeben, wie es nur eine Frau machen kann. Wir taufen das Kind katholisch und lassen es praktisch heimlich geschehen, dass nichts passiert, dass du, arme Schwester, deinen Seelenfrieden hast. Und dann haben wir es Brüder mitbekommen und sind dazwischen gefahren. Und haben gesagt, gar nichts passiert. Das ist genau der Punkt. Ich ehre und achte die Frauen. Sie haben etwas, was ich nicht habe. Sie haben Mutterinstinkt. Eine Frau kann ein Nest bauen und kann für einen Mann und für eine Familie, auch für eine Gemeinde, unendlich wertvoll sein. Aber wenn es hart auf hart geht, ist dieser Mutterinstinkt eventuell der Fallstrick. Und da sind die Brüder, darf ich es mal so hart sagen, mit ihrer plumpen, hölzernen Art manchmal viel besser. Die auch gar keine Angst haben, anderen weh zu tun. Und jetzt muss man einfach sagen, das ist auch die Rolle der Frauenfrage. Wir müssen die biblischen Regeln einfach beherzigen. Und da gehört auch dazu, dass man die Zeichen und Wunder einordnet. Die Bibel sagt klipp und klar, Hebräer 2, 3 und 4, die Zeichen und Wunder waren zur Zeit der Apostel da und sagt die gleichen Worte in 2. Thessalonicher 2, von praktisch, man kann das Ganze lesen, von 1 bis 11, und sagt, diese Zeichen werden als Verführung wiederkommen. Wir müssen eine biblische Stellung einnehmen zu diesen Dingen. Und sagen, nein, Zeichen und Wunder ist kein Kriterium. Falsche Lehren. Wisst ihr, darf ich etwas sagen? Ich weiß, dass ich mir da viel Feindschaft zuziehe, aber ich sage es jetzt mal öffentlich, deutlich, sodass jeder versteht. Der Calvinismus ist eine Irrlehre. Der Gott, dem ich diene, der seinen Sohn am Kreuz von Golgatha, der Fluch der Sünde dieser Welt hat tragen lassen, dieser Gott sagt eindeutig in seinem Wort, Gott hat die Welt geliebt, auf das er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das niemand verloren geht, der an ihn glaubt, sondern das ewige Leben hat. 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sich nicht alle retten lassen, das ist was ganz anderes. Aber Gott will die alle retten. Und eine Lehre, dass Gott nur eine kleine Auswahl erwählt hätte von der Elite und der Rest vor grundlegender Welt zur Hölle geschaffen hätte, das ist nicht der Gott und Vater Jesu Christi, das ist ein Monster. Entschuldigung, wie ich es mal so sage. Da haben wir immer Angst, oh, du darfst nichts sagen. Nennt sich reformierte Theologie übrigens. Ich habe keine Angst, die anzugreifen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil es völlig biblisch daneben ist. Der Gott, den ich diene, will alle Menschen retten. Ich kann dem größten Sünder, dem dreckigsten Sünder sagen, hat der Heiland rettet dich, wenn du kommst. Wenn du Buße tust, dann rettet er dich. Die Leute sind ja auch nicht konsequent. So müsstet sie predigen in einer Versammlung. Komm zu Jesus, falls dich der Geist zieht und du erwählt bist. Das wäre konsequent. Tun sie aber nicht. Sie heucheln die Leute fort, als könnte jeder gerettet werden. Ich habe die Früchte gesehen. Ich habe Calvin studiert. Ich habe gesehen, wie die Leute starben. Ich habe den Puritanismus studiert. Wo dann ein Mann hingeht, steht in dem Buch von Chabot über den Puritanismus. Und der ist ein unverdächtiger Zeuge, wo jemand hingeht, das Messer nimmt, jemand absticht und zu diesem Statthalter sagt, ich habe nichts gegen dich, aber letztendlich, du bist ein Feind des Evangeliums. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles so ist. Das sind nur so Dinge, die aus dieser Denkweise kommen, dass nur die Erwählten die Elite sind und dass wir hier ein Stück Reich Gottes auf der Erde aufrichten können. Da gehört auch dazu, dass man leugnet, dass es ein tausendjähriges Reich gibt. Kommt übrigens alles von meinem Freund Augustinus. Der hat die doppelte Prädestination erfunden. Der hat noch viel mehr erfunden, hat unter anderem erfunden, wenn alle katholisch sind, dann sind wir im tausendjährigen Reich. Solche Dinge. Und diese Dinge müssen wir einfach ablehnen. Es steht nicht geschrieben, Finger weg. Und wenn das namhafte, liebe Brüder lehren, dann muss ich sagen, du bist mir ein namhafter, lieber Bruder, aber trotzdem hast du eine falsche Lehre. Da muss man einfach Stellung beziehen. Man darf nicht in Ehrfurcht erstarren. Das gehört auch dazu, weil dieser antichristliche Geist will, dass wir, ich sage mal so, rückgratlos werden. Dass wir kein Rückgrat mehr haben. Typisch für den antichristlichen Geist, wir haben keinen Rückgrat. Und wir müssen der Gesetzlosigkeit durch Gehorsam entgegentreten. Ja, wisst ihr, und wir müssen den Leuten sagen, was ist jetzt das Ziel für mich und dich? Warum bist du hierher gekommen? Versteht ihr? Warum? Ich sage es euch einmal, warum Gott so Konferenzen macht und warum er solche Konferenzen auch von der biblischen Verkündigung her den Leuten vorsetzt. Das ist ein ganz einfacher Grund. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel des Gebotes, das Endziel jeder Konferenz, das Endziel jeder Verkündigung ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Gott will in unseren Herzen diese Dinge erzeugen. Doch die Wirkung des Heiligen Geistes. Der antichristliche Geist wirkt immer das Gegenteil. Er wirkt Unglaube. Lukas 18, das Gleichnis. Er wirkt Unglaube, dass die Leute dann zu menschlichen Mitteln greifen. Und dann werden sie wackelig, wenn es ein bisschen anders geht, wie sie denken. Aber in der Apostelgeschichte 14, 22 haben wir Aussage, das ist Programm. Das ist ein Programm. Und da sagt die Bibel in einer Deutlichkeit, die unüberbietbar ist, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, da steht wieder Parakaleo, nahmen sie auf die Seite sanft, und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Versteht ihr? Ist normal. Drangsal ist normal. Ich könnte euch jetzt eine wunderbare Geschichte erzählen, was ich nicht machen werde, was vor dieser Versammlung passiert ist. Es hat mich so angegriffen, dass ich vorher kaum, wo ich angefangen habe zu reden, mich verhaspelt habe, kaum reden konnte. Ist normal. Ich kenne Dinge vor der Versammlung, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich kenne Dinge nach der Versammlung, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mich haben schon reingeführt, wie ein 100-Jähriger, dass ich nur noch zu Gott geschrien habe, mach, dass ich nicht umfall. Ich habe nicht gesagt, mach, dass die Verkündigung funktioniert. Ich habe gesagt, Herr, mach, dass ich nicht umfall. Ich bin hinter das Rednerpult, habe die Bibel aufgeschlagen und es war wie weg. Als die Verkündigung fertig war, habe ich genauso wieder gewackelt. Das heißt, du wirst angegriffen. Trübsal, Drangsal, das ist normal. Das gehört zu unserem geistlichen Leben. Und ich möchte jetzt zum Schluss was ganz, ganz Einfaches zeigen. Vielleicht könnt ihr es in dieser Bildersprache besser merken. In 1. Mose 26 ist was ganz Einfaches. Da wird erklärt, in der schattenbildlichen Sprache, also als Musterbeispiel für uns, wie man vorgehen soll. Und da sagt in Vers 2, Gott zu Isaak, reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe dem Land, das ich dir nennen werde. Das heißt, geh nicht nach Ägypten, geh nicht zu der Welt, geh nicht zu den weltlichen Mitteln, sondern bleibe dem Zustand vor Gott in Christus, wo der Herr dich hinführt. Wenn du jetzt Anfechtung hast, wenn du Kämpfe hast, wenn du Nöte hast, wenn du Elend hast, dann bleibe diesem Zustand. Bleib einfach. Warte, vor dem Herrn. Leg es ihm auf den Altar. Das heißt, weich nicht auf, krieg keine Panik, fang nicht an selber zu wursteln, sondern bleib einfach ruhig. Und jetzt sagt er in Vers 3, sei ein Fremdling in diesem Land. Sei dir einfach bewusst, du bist ein Gläubiger, du hast Kämpfe, die ein Nichtgläubiger nicht hat. Hat er. Nicht, hat er gar nicht. Wir haben die Kämpfe, aber das ist gut. Ist von Gott verordnet. Jetzt passiert etwas. In Vers 12, Isaak säte in diesem Land. Er hat gesät. Er hat geistlich gearbeitet. Er hat nicht auf die Umstände gesät, nicht auf die Probleme. Er hat gesät. Und jetzt kommen die Philister. Die Philister stehen hier im Text für die Finsternismächte. Vers 15. Alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters zu Abrahams, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. Erde. 1. Mose 3, Vers 17. Verflucht um des Sündenfalls willen. Die Erde mit irdischem, versteht ihr? Die geistlichen Mittel werden von den antichristlichen Kräften, je weiter die Endzeit fortschreitet, je näher die Wiederkunft Jesu kommt, dann verstopfen die Brunnen lebendigen Wassers. Römer 12, die Hingabe an den Herr Jesus. Die dauernde Erneuerung durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes. Alle diese Dinge, die werden verstopft. Da kommen Leute zu mir und sagen, ich spüre beim Bibellesen nichts. Sag ich, wo steht, dass du was spüren musst? Du musst lesen. Du musst dem Herrn das lieber lassen, ob, wie er dich trifft. Das ist seine Sache. Er hat das Schwert des Geistes. Wenn er dich trifft, dann gilt es. Vorher nicht. Wisst ihr, die haben das verstopft und die tun das heute genauso. Und jetzt macht Isaak was Wunderbares, Vers 18. Isaak ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abrahams gegraben hatten. Und die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten. Und er nannte sie mit demselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. Ich nenne Heiligung, Heiligung. Ich nenne Bekehrung, Bekehrung. Ich nenne Wiedergeburt, Wiedergeburt. Ich nenne Absonderung, Absonderung. Ich nenne Selbstverleugnung, Selbstverleugnung. Ich nenne stille Zeit, stille Zeit. Merkt ihr? Ich benenne sie mit denselben Namen, wie sie die Väter hatten und grabe diese Brunnen wieder auf. Das ist ein Willensakt vor Gott in Christus. Und dann siehst du in dem ganzen Text, wie gekämpft wird, bis wieder ein neuer Brunnen da ist mit lebendigem Wasser. Es ist dauernd der Kampf, dass die Finsternismächte mir letztendlich alles verstopfen wollen. Ich muss das abwehren durch das Evangelium. Ich habe durch die Wiedergeburt der Heilige Geist, bin ein Gotteskind, habe die Kraft, diese Kräfte durchs Wort Gottes zurückzudrängen. Dabei meine ich jetzt nicht, dass man diese Kräfte anspricht. Das kennt die Bibel im Neuen Bund nicht, dass man die anspricht. Der Einzige, der das einmal gemacht hat, ist in Apostelgeschichte 16 der Paulus, in die Lehrbriefe nicht aufgenommen als Gebot für uns, es zu tun. Sondern ich muss das tun, was die Bibel sagt. Ich muss gehorsam sein. Dort, wo die Bibel sagt, widerstehe, widerstehe ich. Wo die Bibel sagt, fliehe, fliehe ich. Alle diese Dinge. Und jetzt sieht man hier etwas, was Wunderbares. Als er hingeht und der antichristliche Geist zurückpeitscht. Wisst ihr, was heißt? Er geht hin, geht geistlich vor und wehrt das alles ab und geht zurück zu den geistlichen Wurzeln. Da passiert etwas, Vers 24, jetzt erscheint ihm Gott, der Herr. Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams, meines Knechtes, willen. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und er schlug dort seine Zelte auf und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Wenn du dort, wo du dem Herrn begegnest, wo du die alte Brunnen aufgegraben hast, dich dort festsetzt, auf dem alten Evangelium, ohne Kompromiss, dann wirst du die Gnade und die Gelegenheit haben, dass du oder deine Mitkämpfer neue Brunnen erschließen. Das Wasser des Lebens wird fließen ohne Ende. Und da kommen Leute zum Glauben. Dann ist die Verkündigung kein Strohgedresche, sondern dann schlägt es ein. Dann passiert was vor Gott. Und dann hast du Offenbarung 3. Und mit dem möchte ich schließen. Offenbarung 3 ist ein zentraler Punkt. Das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ist ganz einfach. Der Herr Jesus wird ja im Gesendschreiben immer vorgestellt. Und er hat die sieben Geister Gottes, das heißt der siebenfache Gottesgeist, steht in Jesaja 11, Abvers 2. Und er sagt, ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Sagt was ganz Einfaches. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet, erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Er sagt was ganz Einfaches. Er sagt, überleg dir mal, wie du zum Glauben kamst. Überleg dir, was du bereit warst, als du zum Glauben kamst, zu tun. Überleg dir, was du für Konsequenzen gezogen hast. Wenn ich sehe, wie ich damals vorgegangen bin, dann muss ich sagen, sicher war manches unreif, aber da war eine heilige Entschiedenheit. Der heilige Wille, dem Herrn Jesus zu dienen, kostet es, was es wolle. Natürlich nicht hirnlos, sondern vor Gott in Christus. Das heißt, ich bewege das vor Gott und erst wenn ich die völlige Gewissheit habe, dann handle ich. Und dann letztlich, wenn man das Sendschreiben sich in Ruhe anguckt, er sagt halt letztendlich, dann werde ich deinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Kann man den auslöschen bei Gläubigen? Ja, kann man. Und dann sagt er hier klipp und klar, dann wirst du überwinden. Wisst ihr, Geschwister, lass mich einfach zusammenfassen, auf eine ganz einfache Art. Wir werden dauernd vom antichristlichen Geist über die Medien, über die Literatur, über die fromme und halbfromme Kreise, über den Zeitgeist werden wir manipuliert, wir werden beeinflusst, dass wir die biblische Denkweise und die biblische Gesinnung aufgeben. Und die Bibel sagt ganz klar, du musst jetzt dich dem Herrn Jesus als Ganzopfer geben, Römer 12. Und du musst dauernd dafür sorgen, dass er dich erneuert, dass er dein Denken praktisch programmiert, schult, dass du dauernd auf ihn ausgerichtet bist durch die Heilige Schrift. Wenn du das tust, dann wird das, was bei dir schon angefangen hat zu sterben, wieder neu aufleben. Dann grabt es die Brunnen wieder auf. Wenn du nichts tust, bleiben die Brunnen verstopft. Aber so kommen sie langsam hervor und dann kommt das Wasser des Lebens, dann kommt immer mehr. Und dann wirst du durch den antichristlichen Geist nicht abgedrängt werden. Du wirst nicht manipuliert werden. Und du wirst, wenn die Stunde Gottes kommt, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wirst du dein Haupt erheben können und ihm begegnen können und bereit sein, wenn er kommt. Das ist ja wohl das Ziel. Aber wisst ihr, was anfängt? In meinem Kopf, in meiner Gesinnung, in meiner Einstellung, in meiner Haltung, zum Herr Jesus natürlich zuerst und zu der Heiligen Schrift. Und dass ich bereit bin, jeden Preis zu bezahlen. Und dass ich bereit bin, selbst wenn ich Menschen ärgere, ich führe keine Statistik, wie viele Leute ich schon geärgert habe oder wie viele Verbindungen ich zerbrochen habe. Sicher manche auch im Fleisch und nicht in Ordnung, aber manche waren bitter notwendig und wir müssen einfach bereit sein, Konsequenzen zu ziehen, kostet es, was es wolle. Dann werden neue Brunnen aufquellen. Dann wird der Herr sagen, du hast überwunden, du treuer Knecht. Dann, und treue Magd natürlich auch, dann wird der Herr die Gläubigen durchbringen. Das ist mein Wunsch für mich. Da bin ich egoistisch. An dem Punkt muss ich zuerst mal den eigenen Kopf halten. Das ist der Wunsch für mich selber, dass ich hier nicht versage. Das ist mir der Wunsch für euch mit einem brennenden Herzen, dass wir von dieser Konferenz heimgehen und dass das in unserem Geist ist, dass wir uns bewusst sind. Wir gehören zu der anderen Welt. Wir werden von jemand anders beeinflusst. Wir haben eine andere Wahrheit. Wir haben eine andere Zielsetzung. Bei uns ist alles anders. Und dass wir hier beginnen, das wirklich zu verinnerlichen, dass es der Normalzustand bei uns ist, und dann wird der antichristliche Geist abblitzen. Wenn nicht, frisst er uns auf. Was möge der Herr verhindern? Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir, dass du mit diesem großen, vollkommenen Opfer am Kreuz von Golgatha, mit dem Vergießen deines Blutes, mit dem Brechen deines Leibes, mit dem gekreuzigt sei, alles getan hast, auf das wir widerstehen können. Und du hast uns ein vollkommenes Opfer gegeben und du siehst, wie die Zeiten immer schrecklicher, immer schlimmer werden, wie wir dieser antichristlichen Zeit mit Riesenschritten entgegengehen, wo der Antichrist sich auch offenbar wird, wo die Teufelei der Normalzustand sein wird. Jetzt gib uns einfach Gnade, vor dir zu stehen, unser Leben als Ganzopfer auf der Altar zu legen und uns einfach gefallen zu lassen, dass du uns erneuerst, dass du uns verwandelst, dass du mit uns zum Ziele kommst. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen. Amen.